Menschen, die sich ausgegrenzt fühlen, aus welchen Gründen auch immer, neigen dazu, die AfD zu wählen, weil die angeblich auch ausgegrenzt ist. In Wirklichkeit hat die Redezeiten, von denen meine Partei nur träumen kann, ich bin ja im Augenblick fraktionsloser Abgeordneter, kannst du nur ganz vergessen.
Wir stehen, wenn wir uns nicht wirklich am Riemen reißen, aus der Mitte der Gesellschaft heraus, vor, glaube ich, relativ dramatischen Wahlergebnissen, wo am Ende wieder alle ihrer Empörung Ausdruck geben werden, aber wahrscheinlich die Zeit nicht entsprechend nutzen, wie man sie nutzen sollte.
Also dieses Bild, sie sei eine Friedenspartei, muss man zerstören. Dieses Bild, sie sei ausgegrenzt, muss man zerstören. Aber das Wichtigste ist, inhaltlich Lösungen anzubieten, wo die Leute sagen, den Weg gehe ich mit. Und das fehlt.
Gysi gegen Guttenberg. Gysi gegen Guttenberg. Der Deutschland-Podcast.
Gysi gegen Guttenberg.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Gysi gegen Guttenberg. Wir freuen uns, dass Sie erneut zugeschaltet haben. Gregor ist heute in Berlin ausgestattet mit einer unfasslich schicken Krawatte. Ich selbst bin im Oberbayerischen, also der kulturelle Kontrast könnte kaum größer sein. Und lieber Gregor, ich begrüße dich und muss natürlich immer wieder deine Eleganz ansprechen, die mich schier vom Hocker haut. Und angesichts des Umstandes, dass wir noch neu im Jahr sind, was ist dir in der letzten Woche, wir reden ja da auch traditionell immer darüber, widerfahren, was du vielleicht als absurd oder seltsam oder auch tatsächlich witzig bezeichnen würdest?
Also, ich wünsche dir erst auch mal ein tolles neues Jahr und natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich kann erklären, wieso ich mit Hemd und Krawatte hier sitze, weil ich heute eine Verhandlung beim Landgericht hatte und da ist das, ich weiß gar nicht, ob es wirklich fest vorgeschrieben ist, aber absolut üblich, dass man so erscheint. Dann natürlich noch mit Robe. Morgen muss ich mich wieder so anziehen, weil ich dann zum Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich in Aachen spreche und zu den Problemen, die beide Länder miteinander haben. Und im Bundestag trage ich immer Krawatte und Hemd, wenn ich rede. Wenn ich nicht rede, dann nicht. Das habe ich mir abgewöhnt.
Das war früher aber das sehr zweite, üblich, nicht, Gregor, dass man im Bundestag, also ich kann mich noch an meine Zeiten erinnern, da hatten eigentlich fast alle noch Krawatte, bis auf die Grünen, die sich immer wieder durch eine gewisse Renitenz, was Kleiderordnung ausmachte, ausgezeichnet
haben. Ja, und einige Linke, die hatten das auch nicht. Die gewöhnten, und jetzt ist es gar nicht mehr üblich. Nur wenn man redet, also nicht alle, aber die meisten. Ja, das Besondere, was ich hatte, kann ich sagen, ich hatte Geburtstag, das war mein 76. Und was mich erstaunt hat, ich habe sehr viel mehr Briefe, Karten, E-Mails, Anrufe bekommen als zum 75. Aha. Und da war das schon viel. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Und ich glaube, das liegt am Zustand meiner Partei, das liegt auch an der allgemeinen Krisenstimmung, so dass man bestimmte Leute eher anschreibt und sie versucht zu motivieren, aktiver zu werden, noch mehr zu machen etc. Also das fand ich ganz bemerkenswert.
Oder zu trösten vielleicht auch. Das kann natürlich auch sein, dass...
Ich habe ja im Unterschied zu dir gelesen, was da drin steht. Trost kam selten vor.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der Umstand, dass du jetzt ja neben deiner Allgegenwart in den unterschiedlichsten Themen ja jetzt auch noch ein Podcaster geworden bist, dass das natürlich auch nochmal zusätzlich dazu führt, dass Menschen sich damit auseinandersetzen, wann haben eigentlich diese beiden Herren Geburtstag? Und bei dir ist es im Januar, bei mir war es im Dezember und ich habe tatsächlich damals auch viele Zuschriften bekommen, die sich insbesondere über den Podcast sich plötzlich wieder mit mir beschäftigt haben, was mich doch eher erstaunt hat.
Du weißt, dass wir beides Osterkinder sind.
Osterkinder?
Natürlich. Alle Kinder, die im Dezember und im Januar geboren wurden, wurden Ostern hergestellt. Und da das immer schwankt zwischen März und April, kann man sich das ausrechnen. Dann gibt es die Weihnachts- und Silvesterkinder und dann gibt es die Urlaubskinder. Das ist ganz witzig. Da hast du immer bestimmte Monate mit ganz viel geborenen Kindern und andere Monate, wo es eher ein bisschen rar aussieht mit den Geburten.
Also ich habe diese Bezeichnung tatsächlich noch nie gehört, freue mich über den Umstand, ein Osterkind zu sein.
Klingt irgendwie besser, vor allem, als, dass wir beide Osterkinder sind.
Klingt besser als von Leichnamskind,
nicht? Also, ja, klar. Ja.
Gregor, wir haben uns heute ein nicht ganz einfaches Thema vorgenommen, aber eines, das die Menschen in unserem Land bewegt und teilweise auch erschüttert. Viele wissen nicht wirklich, wie man das alles einordnen soll. Wir wollen heute einmal über die AfD sprechen und über das, wenn man so will, Phänomen AfD, wenn man überhaupt diesen Begriff nutzen kann und nutzen sollte. Und wir haben in den vergangenen Folgen natürlich schon immer mal wieder auch diese Partei gestreift und uns manchmal verwundert, manchmal entsetzt gezeigt über gewisse Entwicklungen, gewisse Wortwahlen, die sich in den letzten, nicht nur letzten Wochen und Monaten, sondern in den letzten Jahren da sich ergeben haben. Und ich möchte zunächst einmal noch einmal die Gründung dieser AfD in Erinnerung rufen. Ich war zu der Zeit in den USA auch schon aus der Politik ausgeschieden. Ich glaube, es war im Jahre 2013, als ich diese Partei gegründet hatte. Zunächst ja eher als eine Protestpartei gegen die Euro-Rettungspolitik, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der Wandel ist schon bemerkenswert, der sich seitdem vollzogen hat. Und insbesondere, was noch bemerkenswerter ist, ist der doch große Zulauf, den diese Partei mittlerweile erfährt. Wir sind in den neuen Bundesländern teilweise über 30% in den Umfragen. Ich werde auch im Ausland immer wieder darauf angesprochen, wie um Himmels Willen kann oder konnte es überhaupt dazu kommen. Und genau diesen Fragen wollen wir uns heute einmal annehmen und was das eigentlich auch für die politische Landschaft, aber auch für die Gesellschaft in unserem Land bedeutet. Wie schätzt du es ein?
Also, ich glaube, dass viele Menschen Angst haben vor der Globalisierung und vor allen Dingen auch vor Flüchtlingen. Und man merkte ja 2015, als wir nun wirklich einen großen Ansturm von Flüchtlingen hatten, da hat die AfD so richtig ihren Boom bekommen. Da ist sie sozusagen deutlich stärker geworden als vorher. Übrigens, der erste Vorsitzende ist ja gar nicht mehr Mitglied der Partei. Die zweite Vorsitzende, die den ersten verdrängt hat, ist inzwischen auch nicht mehr Mitglied der Partei. Also insofern hat es dort wirklich eine Entwicklung gegeben. Das Problem bei den anderen Parteien, also meine eingeschlossen, aber auch die CSU, auch die CDU, SPD, FDP, Bündnis 90 Grüne besteht darin, dass wir uns immer anschauen, was die AfD macht und viel zu selten darüber nachdenken, was wir falsch machen, was der AfD solche Erfolge ermöglicht. Und dann gibt es einmal den Weg, den hat Söder vor 5 Jahren ein bisschen versucht. Man übernimmt so ein paar Thesen der AfD und zieht ihn dadurch die Wähler ab. Herausgekommen ist das Gegenteil, weil man damit legitimiert hat, die AfD zu wählen. Ähnlich geht es anderen, die jetzt auch diesen Versuch starten. Ich glaube, dass das der falsche Weg ist. Aber einige glauben, dass man nur so weiter vorankommen kann. Was ich sehr bedauere, ist, dass es keinen Gesprächskreis gibt zwischen CSU, CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und der Linken darüber, wie wir wieder mehr Vertrauen der Bevölkerung gewinnen können. Denn die AfD-Wahl ist ja neben der Nichtwahl, neben der Wahl ganz kleiner Parteien und vielen anderen Umständen immer Ausdruck dafür, dass die etablierte Politik abgelehnt wird. Und wir müssen uns mal Gedanken machen, woran das liegt. Und da gibt es verschiedene Ursachen. Ich will jetzt gar nicht im Einzelnen darauf eingehen. Das ist wichtig. Aber was das Ausland betrifft, das Schlimme ist ja, dass wir die Entwicklung zum Nationalismus und zum Rechtsextremismus international haben. Ich erinnere an Erdogan, ich erinnere an Orban, ich erinnere an Duda, ich erinnere an Meloni in Italien. Die gehört ja einer Partei an, die sich faschistisch nennt, darf man nicht vergessen. Natürlich nicht in Bezug auf Hitler, sondern in Bezug auf die Mussolini. Und der nächste Punkt ist Le Pen. Und die Bewegung wird dort auch immer stärker in Frankreich und bei uns die AfD. Also müssten sich auch mal G7 und die EU ernsthaft Gedanken machen, wie man vieles anders gestalten kann. Ich will nur ein Beispiel nennen. Es gibt immer wieder Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die erklären den Leuten, ja, das würde ich ja gerne machen, aber das geht nach EU-Recht nicht. In der Hälfte der Fälle stimmt's, in der anderen Hälfte ist es frei erfunden. Und das führt dazu, dass die Leute zunehmend die EU ablehnen. Das nutzt dann wieder die AfD. Auch Sozialabbau nutzt die AfD. Und sie nutzt immer Stimmung. Sie richtet sich immer auch nach Umfragen. Und ich halte das alles für kreuzgefährlich. Aber was man dagegen tun kann, dazu kommen wir noch. Mich würde nur interessieren, wie schätzt du denn ein, was der Grund ist? Also früher gab es ja in Deutschland Hemmungen, eine Partei, die so weit rechts steht, zu wählen. Warum sind die weggefallen, die Hemmungen? Warum gibt es sie nicht mehr?
Also ich glaube, es ist genau das, was du auch schon angesprochen hast. Man wird sich, um der Antwort näher zu kommen, zunächst einmal bei den etablierten Parteien, und dazu zählen auch unsere beiden, den Spiegel vorhalten müssen und sich fragen müssen, sind wir in der Lage, überhaupt Antworten für die Themen zu finden, die die Menschen besorgen, die sie wirklich zutiefst beunruhigen? Und sind wir möglicherweise oder haben wir eine gewisse Neigung, zunächst einmal denen hinterherzulaufen, die knackige, kurze, aber oftmals nicht sehr seriöse Antworten liefern, also den Populisten? Und der Grund, warum die Menschen sich diesen Antworten zuneigen, ist natürlich zum einen, dass es keine einfachen Antworten auf die komplexen Probleme dieser Erde gibt. Aber eine nicht einfache Antwort darf auch keine Ausflucht sein, sich vor der Lösung letztlich zu drücken. Und wir begeben uns ja hier, wenn man so will, so einen kleinen Teufelskreislauf. Zum einen will man den Populisten nicht hinterherlaufen. Damit läuft man aber auch konzeptionslos den Themen hinterher, die diese besetzen. Also das sind gesellschaftspolitische Themen, das mögen Asylthemen sein, Integrationspolitik, Europa immer wieder, wie du es ja auch schon benannt hast, die Digitalisierung, die noch mit hineinragt. Und am Ende läuft man den eigenen Wählern hinterher. Und die Wähler spüren das und die merken das. Und sie merken, dass man im Grunde sich nicht in der Form um Lösungen bemüht, aber oftmals eher darum bemüht, den Populisten eine gewisse Abscheu entgegenzusetzen, was ja durchaus auch richtig ist, aber damit ist ja letztlich noch keine Lösung gefunden. Und es gab einen ganz interessanten Artikel dieser Tage in der FAZ, ich glaube, es war der Jasper Altenbockum, der davon sprach, von einer gewissen Bekämpfungsverlegenheit. Ich fand das einen interessanten Begriff. Also das ist in den etablierten Parteien, die nun schon etwa ein Jahrzehnt andauert und die AfD eher größer statt kleiner gemacht hat. Und du hast darauf hingewiesen, wir haben, wenn man so will, eine weltweite Entwicklung in den Demokratien hin zu, ja, sicher zu Rechtspopulismus, aber insgesamt zu Populismus. Populismus zeigt sich leider auch auf der linken Seite. Und auch da gibt es in gewissen Ländern teilweise erschreckenden Zulauf. Und wir tun uns extrem schwer. Und jetzt ist die Frage, wie begegnet man dem? Und das ist den Hinweis, wie man das machen könnte, gibt es immer wieder, selbst aus den Mitteparteien heraus, dass man sagt, man muss sie inhaltlich stellen, man muss den Popanz entlarven, man muss sie entzaubern. Und auch auf die gesellschaftlich und ökonomisch erbärmlichen Konsequenzen hinweisen, die das AfD-Programm zur Folge hätte, was angerichtet würde, wenn das alles in die Tat umgesetzt würde. Allerdings, jetzt müssen wir uns natürlich auch ehrlich machen hier, Ziele und Handlungen, was dieses inhaltlich Stellen anbelangt, klaffen meilenweit auseinander. Also es wird immer wieder der Anspruch erhoben, aber tatsächlich geschieht relativ wenig, außer dass immer wieder Entsetzen von sich gegeben wird und auch sicherlich zu Recht Entsetzen über abenteuerliche Thesen zur Integrations- und Ausländerpolitik. Und wenn man sich beispielsweise anschaut, was in den letzten Wochen geschehen ist, dass plötzlich Euphemismen benutzt werden, die eigentlich aus der Wissenschaft stammen, etwa der Begriff Remigration, der sogar zum Unwort des Jahres gekrönt wurde, aber nichts anderes ist als ein Aufruf zur ethnischen Säuberung. Jetzt muss man allerdings auch sagen, wer lesen kann, ist im Vorteil. Das sind alles Punkte, die bereits seit 5 bis 10 Jahren von AfD-Vertretern so geäußert werden. Und alleine nur mit dem moralischen Finger zu wedeln, reicht nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass hier wirklich an diesen Konzepten gearbeitet wird und dass einfach deutlicher dieser inhaltliche Auseinandersetzung, dieser inhaltliche Kampf geführt wird. Wir werden darüber reden, Gregor, ein Verbot als solches ist keine inhaltliche Auseinandersetzung und das eine ersetzt das andere nicht.
Also, das Problem besteht darin, dass die etablierte Politik vieles falsch macht. Erstens, sie verwendet eine falsche Sprache. Sie spricht eben gerne über die Veräußerungsgewinnsteuer und dass 95% der Bevölkerung gar nicht wissen, was damit gemeint ist, interessiert sie nicht. Wenn heute SPD, Grüne und FDP eine politische Entscheidung treffen, haben sie dafür Beweggründe. Aber ihr zweiter Tagesordnungspunkt lautet, wie verkaufen wir es an die Bevölkerung? Und dann versucht man eine Begründung zu finden, von der man hofft, dass die Mehrheit der Bevölkerung sie am ehesten teilt. Das kann in Ausnahmefällen mal der wahre politische Beweggrund sein, in vielen Fällen ist das nicht. Dafür entwickelt die Bevölkerung einen zunehmenden Instinkt und wird misstrauischer gegenüber der etablierten Politik. Dann hat es jetzt etwas gegeben, was ich kaum zum Aushalten finde. Also, man hat beschlossen, dass alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, einschließlich der Bundesministerinnen und Bundesminister, einschließlich dem Bundeskanzler, einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro bekommen. In Raten bis Februar 2024. Rentnerinnen und Rentner haben im Dezember 2022 einen Inflationsausgleich von 300 Euro bekommen. Also denen fehlen noch 2.700 Euro. Und andere haben gar nichts bekommen. Manche Unternehmen konnten sich das leisten und haben den Beschäftigten Inflationsausgleich gezahlt, andere nicht. Und in Tarifverträgen ist das auch nicht enthalten. Ich habe nichts dagegen, dass der öffentliche Dienst einen Inflationsausgleich bekommt. Aber was nicht geht, ist, dass nur der öffentliche Dienst einen Inflationsausgleich bekommt. Das heißt, dass man Selbstbedienung macht. Den Rentnerinnen und die Rentner, die speist man so mit 300 Euro ab und der Rest ist nichts. Jetzt streichen sie die Subventionen für die Heizkosten. Angeblich wegen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, dazu sage ich noch einen Satz, insgesamt 17 Milliarden Euro sollen gestrichen werden. Und das bedeutet, dass die Leute nicht mehr weiter wissen. Und wenn du so eine soziale Schieflage organisierst, weil er das Vermögen oben um 70% zugenommen hat, die Realeinkommen aber gesunken sind, ja, dann wird leider der Weg hin zu einem Nationalismus und Rechtsextremismus leichter. Natürlich gibt es viele Fehler bei der Integration von Flüchtlingen. Darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Die Kommunen haben viel zu wenig Geld. Und vor allem, das will ich sagen, das ist die Illusion. Du kommst mit einer feindlichen Haltung, kriegst du das Problem nicht gelöst. Du musst die Ursachen bekämpfen. Ich sag mal ein Beispiel. Du bist da vielleicht anderer Auffassung, aber ich glaube ja dem General Milley aus den USA, der sagt, die Ukraine wird nie in der Lage sein, die von Russland besetzten Gebiete militärisch zurückzuholen. Wenn das stimmt, muss man das in Friedensverhandlungen erreichen. Dazu brauchte man einen Waffenstillstand. Jetzt, ich bin dafür, den so schnell wie möglich zu bekommen. Wenn wir ihn bekämen, dann würde ich allerdings zu den meisten ukrainischen Flüchtlingen sagen, so, jetzt ist euer Leben dort nicht mehr gefährdet. Jetzt könnt ihr zurückkehren, um das Land wieder aufzubauen. Dabei werden wir helfen. Warum können wir den Leuten nicht solche Methoden zur Reduzierung der Zahl der Flüchtlinge vorschlagen, anstatt immer nur über Drittstaatenregelungen, Mauern, sonst was zu denken? Es gibt ein wissenschaftliches Gutachten. Ich will es nur mal sagen. Da wird beschrieben, dass im Jahre 2050 2 Milliarden Menschen nicht mehr dort leben können, wo sie heute leben. Na, was glaubt man denn, was sie machen? Die lassen sich durch eine Verordnung beeindrucken? Überhaupt nicht. Die suchen sich ihren Platz. Also wenn wir nicht ernsthaft über die Ursachen nachdenken und versuchen, die zu beseitigen und natürlich vieles auch in unserem Land, die Politik ehrlicher machen etc., dann wird der Zuspruch in dieser Richtung zunehmen. Das Letzte, was ich sagen will, was mich auch ärgert, ist, die AfD tut so, als ob sie alle Weltprobleme national lösen kann. Das ist natürlich blanker Unsinn. Also weder die ökologische Nachhaltigkeit noch die soziale Gerechtigkeit noch andere Sachen kannst du national lösen. Und sie tut im Verhältnis Russland-Ukraine so, als ob sie eine Friedenspartei sei. Aber man muss wissen, sie hat auch den 100 Milliarden im Grundgesetz zugestimmt, jeder Aufrüstung zugestimmt, jedem internationalen Einsatz der Bundeswehr zugestimmt. Das machen die anderen auch. Aber sie tut so, als ob sie im Gegenteil zu den anderen stünde, was nicht wahr ist, während wir tatsächlich immer dagegen gestimmt haben.
Also uns von den internationalen Verbindungen zu entkoppeln, so wie das von der AfD vorgeschlagen wird, wäre blanker Wahnsinn und würde auch den Wohlstand in unserem Lande dramatisch gefährden. Was Russland und Ukraine anbelangt, gibt es nicht wenige, ich würde wahrscheinlich sogar sagen, eine Mehrheit in der AfD, die einem Wladimir Putin geradezu nach dem Munde redet, dass man damit letztlich auch nicht zu, sagen wir mal, einer friedlichen Entwicklung dieses fürchterlichen Konfliktes kommt, das steht außer Frage. Wir liegen auseinander, das haben wir aber schon öfters diskutiert, was die Entwicklung in der Ukraine anbelangt. Das ist ein Thema, das werden wir sicher nochmal an anderer Stelle vertiefen. Was wichtig ist,
ich wollte nur auf die AfD hier.
Ja,
hinweisen.
Sicher. Nein, das ist auch von meiner Seite. Und auch da ist es ja wirklich, also ist die Moskau-Nähe schon teilweise atemberaubend. Und auch das ist zum einen glaubt man sich der internationalen Entwicklungen entkoppeln zu können und zum anderen spielt man mit dem Feuer. Was die Lösungsvorschläge anbelangt, was Integration und Flüchtlingsströme anbelangt, die sind teilweise an Banalität nicht zu übertreffen. Du hast richtigerweise darauf hingewiesen, dass man sich der Ursachen annehmen muss, das ist klar. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber auch ehrlich machen, und auch das ist eine Problematik, dass wir zum einen über Jahre versäumt haben, hier eine kluge und sicherlich auch an den Menschenrechten ausgerichtete Politik zu entwickeln, die uns nicht in diese Situation gebracht hätte, wie wir sie 2015 fortfolgend erlebt haben, steht außer Frage. Und das ist eine Verantwortung, die trifft in meinen Augen, aber mit großer Sicherheit nahezu alle Parteien, die wir etabliert nennen können oder nennen wollen. Und zwar warum? Weil wir natürlich auch, und das meine ich mit ehrlich machen, dazu neigen, dass wenn dann plötzlich Maßnahmen diskutiert werden und Maßnahmen auch zur Begrenzung diskutiert werden und zu einer hoffentlich vernünftigen Begrenzung formuliert werden, ganz schnell die Reflexe sich dann wieder an uns selbst richten. Also jetzt nicht in Richtung AfD, sondern das ist ganz schnell dann der Ruf da, wenn jetzt beispielsweise aus dem Munde der Union oder auch der SPD die Rufe kommen, wir müssen diese oder jene Maßnahme treffen, ist das erste Wort, was ihnen entgegenschallt, aus der politischen Gegnerschaft, aber auch aus den Medien, es würde ein Rechtsruck stattfinden. Auch das ist alleine natürlich nicht hilfreich und auch das alleine dieser Reflex ist keine Lösung. Und auch damit spielt man letztlich einer AfD in die Karten. Und das ist schon etwas, was mich auch besorgt. Worauf ich auch noch hinweisen will, ist, wir müssen, wenn wir uns die Entwicklung der AfD anschauen und die Zahlen der AfD anschauen, bräuchte es schon eine besonders gut gelaunte Fee oder irgendein anderes mit Zauberkräften ausgestattetes Fabelwesen, das über Deutschland schweben müsste, damit am Ende dieses Jahres die AfD in den drei Wahlen in den neuen Bundesländern nicht die Mehrheiten stellt und nicht auch entsprechend bei der Europawahl reüssiert, die ja vor der Haustür steht. Ich sehe nur weder in unseren Parteien, in anderen Parteien noch irgendwo anders ein solches Fabelwesen, dass das derzeit in irgendeiner Form dann auch begrenzen könnte. Jetzt bauen manche, da kennst du dich ein bisschen besser aus, in ihrer Verzweiflung auf Sarah Wagenknecht. Ja, da ist man aber dann dem Satz wahrscheinlich näher, den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben, beziehungsweise es gibt den anderen Satz mit dem Bock und dem Gärtner. Ich will das gar nicht vertiefen, aber wir stehen, wenn wir uns nicht wirklich am Riemen reißen, aus der Mitte der Gesellschaft heraus, vor, glaube ich, relativ dramatischen Wahlergebnissen, wo am Ende wieder alle ihrer Empörung Ausdruck geben werden, aber wahrscheinlich die Zeit nicht entsprechend nutzen, wie man sie nutzen sollte. Wie siehst du dieses Jahr in der Entwicklung?
Also ich will mal, wenn ich es schon erzählt habe, kannst du mich gleich unterbrechen, ein Beispiel nennen. Das Schlimme in der Politik ist, dass sie nicht vorbeugend ist. Ich war zusammen mit dem deutschen Generalkonsul im Norden des Irak in einem Flüchtlingslager. Die Jungs spielten ein bisschen Fußball, die Mädchen standen am Rande. Und dann fragte ich die Mädchen, wie es ihnen geht, und die fingen kollektiv an zu weinen. Und haben wir uns beide erschrocken, der hatte Generalkonsul, ich habe gesagt, warum weint ihr denn? Und da haben sie gesagt, ja, sie hatten bis vor 2 Tagen einen Lehrer, etwa 100 Mädchen, einen einzigen Lehrer. Und der sei sehr gut gewesen, der hat sich auch sehr gut unterrichtet. Und der hat ihnen gesagt, er müsse jetzt gehen, weil die UNO nicht mehr die $50 pro Woche für ihn hat. Und da er eine Familie ernähren muss, kann er nicht unentgeltlich arbeiten. Ich bin ganz sicher, dass der Generalkonsul über den Botschafter das an den Außenminister geschrieben hat. Und ich habe es an die Bundeskanzlerin geschrieben. Keine Reaktion. Warum nicht? weil sie sagten, wenn wir jetzt plötzlich Geld in so ein Lager geben und der UNO speziell für Lehrer in Flüchtlingslager oder Lehrerinnen, dass dann eine stark bebilderte Zeitung schreiben würde, dass bei uns vieles fehlt, das sehen die oft, das stimmt auch, das fehlt alles und die verplempern das ganze Geld im Ausland. Deshalb macht man das nicht. Dann hatten wir den Zustrom von Flüchtlingen im Sommer 2015. Danach fuhr sie in den Libanon und Jordanien und hat Geld für die Flüchtlingslager gegeben. Weil jetzt schreibt keine einzige Zeitung mehr eine Zeile dagegen. Und auch alle Bürgerinnen und Bürger begreifen, entweder helfen wir dort oder sie kommen her. Was mich stört, ist, du kannst nicht vor, oder viele trauen sich nicht, vorbeugende Politik zu machen. Und ich finde das ganz wichtig. Hochwasser, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Wenn ich da vorher Ministerpräsident gewesen wäre und ich hätte ein paar Millionen ausgegeben für Hochwasserschutz, hätten viele gesagt, Mensch, wir hatten hier seit Jahrzehnten kein Hochwasser mehr. Was soll das? Was verplempert der das Geld dafür? Jetzt kannst du ausgeben, so viel du willst, nachdem eine Katastrophe passiert ist. Und ich glaube, das müssen wir überwinden. Wir müssen lernen, vorbeugend Politik zu machen und nicht nur auf Katastrophen zu reagieren. Natürlich kann ich das nach einer Katastrophe leichter begründen, aber darum geht es nicht. Alle, die Kanzlerin oder der Kanzler und die Bundesministerin und Bundesminister leisten ja ein Eid, Schaden von unserem Volk abzuwenden. Also müssen sie, finde ich, vorbeugend tätig werden und trotzdem versuchen, das Vertrauen der Bevölkerung zu erhalten, indem man eben erklärt, warum man diese oder jene vorbeugende Maßnahme trifft. Ja. Das passiert viel zu selten.
Es passiert zu selten, ist aber natürlich auch ein wenig unserem Diskursverständnis in unserem Lande geschuldet. Also vorbeugende Maßnahmen werden selten mit Jubel begleitet. Die Menschen sind dann eher kritisch, die Medien sind dann doppelt kritisch. Am Ende steht noch ein Bundesrechnungshof vor der Tür, der dann sagt, Moment mal, letztes Jahr wurde so und so viel für etwas ausgegeben, was es seit Jahren und Jahrzehnten nicht mehr gab. Also es hagelt von allen Seiten dann plötzlich Kritik. Das muss man dann tatsächlich auch aushalten. Und ich glaube, man muss in die Diskussion, in die Debatte eben sehr viel mehr auch einbringen, mit Szenarien zu arbeiten. Und zu diesen Szenarien zählen eben auch manchmal Dinge, die nicht jedem gefallen können. Aber es hat sehr viel damit zu tun, ob man in der Lage ist, zu erklären und vertrauenserweckend zu erklären. Und das Vertrauen ist eben wirklich in vielerlei Hinsicht verloren gegangen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur AfD. Ich meine, viele Leute laufen ja nicht zur AfD, weil sie einen Nazi-Jargon besonders cool finden, sondern weil sie sich mit ihren Sorgen nicht wahrgenommen fühlen und weil sie eben dieses Vertrauen verloren haben. Und ich glaube, dieses vorbeugende, abwägende ist sicher richtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen auch ein Paradoxon, weil man letztlich oftmals einfach auch medial getrieben ist in diesem Geschäft. Und da, das ist eine Aufgabe, die ja dann letztlich nicht nur der Politik dann gut zu Gesicht steht, sondern es ist etwas, was die Medienschaffenden natürlich auch entsprechend aufgreifen müssten, dass man nicht sofort auch hier reflexartig in die Kritik verfällt, wenn etwas vorbeugend gemacht wird. Ich sage jetzt mal was Provozierendes. Ich meine, man kann natürlich, du hast vorhin relativ kritisch das 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr erwähnt gehabt. Wenn man so will, ist das natürlich auch Vorbeugung, nicht? Also es ist auch das bedürfte der entsprechenden Diskussion. Jetzt kann man das negativ und positiv sehen, aber man hätte es natürlich auch genau mit dieser Debatte versehen können. Problematisch ist, es wird immer im Zweifel als reaktiv wahrgenommen. Und das Reaktive ist das, was die Menschen verunsichert, weil sie das Gefühl haben, man ist nicht in der Lage, eben sich auf, ich habe es am Anfang gesagt, sich auf die komplexe Welt auch so einzustellen, dass man sich aufgehoben fühlt. Gregor, ich glaube, eine Frage, die die Menschen beschäftigt in diesem Lande, weil sie jetzt sehr aktuell und sehr hitzig geführt wird, aber auch schon in den letzten Jahren immer aufgegriffen wurde, ist eine Partei, die von in Teilen in einigen Bundesländern als verfassungsfeindlich bezeichnet wird, ist eine solche Partei eine, die man verbieten muss. Und ist ein Verbot letztlich eigentlich ein, oder ist ein Verbot ein kluger politischer Schachzug? Oder ist es etwas, was wahrscheinlich oder was möglicherweise auch in eine Falle führen könnte?
Also das Bundesverfassungsgericht hat bei der NPD eine Entscheidung getroffen, dass sie verfassungswidrig ist. Dann darf sie ja verboten werden, aber nicht verboten wird, weil sie zu schwach ist. Jetzt gab es ein Geheimtreffen von Funktionären der AfD mit Rechtsextremen aus Österreich etc. Und da hat man sich überlegt, wie man alle Menschen mit Migrationsgrund loswerden kann. Das ging den Leuten zu weit. Also jetzt hast du plötzlich Protestkundgebungen, die es ja vorher nicht gab. Und in Köln waren jetzt Zehntausende anwesend.
Was ja eigentlich ganz ermutigend ist, nicht?
Also, ja, ich finde das auch schön, ehrlich gesagt. Und die fordern ein Verbot der AfD. Ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite halte ich sie für verfassungswidrig. Wenn sie verfassungswidrig ist, kann sie eigentlich verboten werden. Dass sie schwach ist, kann man nun auch nicht behaupten. Aber ich mache mir große Sorgen, wenn es passierte. Dann nimmt man ja einen großen Teil der Wählerinnen und Wähler ihre Partei. Was machen die daraufhin? Ich mache ein Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Es wird natürlich Nachfolgeorganisationen geben. Trotzdem, man kriegt erstmal alle Parteigelder und alle Räume und so. Das kenne ich ja. Aber das heißt ja auch, die Auseinandersetzung aufzugeben, dass man erreicht, dass diese Partei nicht mehr gewählt wird. Und das ist das Entscheidende. So, und dann gibt's ja noch was. Was machen wir denn nun, wenn wir wirklich den Antrag stellen, kann ja nun die Mehrheit des Bundestages oder die Mehrheit des Bundesrates oder die Bundesregierung beschließen und das Verfassungsgericht sagt nein. Dann laufen die mit dem Stempel rum, dass sie eine absolut legale Partei sind. Ihr Verbot ist ja abgelehnt worden. Man muss ja auch immer an einen negativen Ausgang eines Prozesses denken. Also ich bin hin und her gerissen. Ich verstehe die, die das wollen, aber ich verstehe auch die Bedenken. Aber es gibt eine zweite Initiative und die finde ich spannend.
Darf ich noch mal ganz interessant. Kurz, bevor du auf die zweite Initiative kommst, auch meine Meinung hier oder meinen Senf dazu geben. Ich bin ähnlich gespalten. Natürlich ist es höchst problematisch, wenn eine Verfassungswidrigkeit festgestellt wird, wenn das ohne Konsequenzen bleibt, weil auch damit schwächt sich im Zweifel am Ende ein Rechtsstaat. Und im Zweifel kann das auch dazu führen, dass die Institutionen, die diesen Rechtsstaat zu vertreten haben, und dazu zählt das Parlament, dazu zählen die Gerichte, dazu also Exekutive, Judikative, dass die noch weniger ernst genommen werden, wie sie teilweise bereits jetzt schon ernst genommen oder nicht ernst genommen werden. Das wäre bedenklich. Auf der anderen Seite muss man natürlich wissen, und auch da bin ich ähnlich hin und her gerissen wie du, wir reden hier über das letzte denkbare Mittel, die Ultima Ratio. Und wenn alleine der Ruf nach einem Verbotsverfahren bleibt, während man, jetzt bin ich mal so hart, inhaltlich gegen die AfD versagt, ist das auch kein Ausweis von Stärke. Und auch damit ist sozusagen die Folgewirkung natürlich noch mal gefährlicher, weil auch das zeigen ja viele internationale Beispiele, weil man selbst mit einem erfolgreichen Verbot ja keine Garantie hat, ob sich nicht sofort wieder die nächste Organisation herausbildet, weil sich wirklich viel, und zwar erfolgreich herausbildet, weil sich viele Menschen vor den Kopf gestoßen fühlen, weil sie merken, die haben inhaltlich denen nichts entgegenzusetzen gehabt, aber haben am Ende nach dem Verbotsverfahren gerufen. Also da kommt das, wenn man so will, das altgriechische mythologische Bild der Hydra einen in den Kopf. Man schlägt einen Kopf ab und es wachsen wieder mehrere andere Köpfe nach. Und am Ende wird der Eindruck oder kann der Eindruck erweckt werden, dass Menschen, die Verfassungsorgane repräsentieren, also damit auch Parlamentarier, das Vertrauen in die eigenen Institutionen verloren haben, also in sich selbst ein wenig, wenn der Ruf letztlich nach dem Verbot das ist, was eigentlich noch bleibt. Und wer verbietet, weiß sich in der Regel selbst nicht mehr zu helfen. Also das ist ja im Grunde fast etwas, was einem im Leben
immer wieder begegnet. Es gäbe einen Vorteil, wenn das Bundesverfassungsgericht, das genießt ja die höchste Autorität in der Bevölkerung, wenn die gar einstimmig das Verbot aussprechen oder zumindest mit bedeutender Mehrheit, das imponiert schon. Und so schnell kriegst du eine Nachfolgeorganisation finanziell und so weiter auch nicht hin. Trotzdem die Enttäuschung derjenigen, die sie wollen, säße ja tief. Und die fangen doch dann nicht an, CSU oder Linke zu wählen, sondern die sind ja dann wütend, dass ihnen das genommen wird. Und wie die Reaktionen im Einzelnen aussehen, weiß ich nicht. Das ist das, was mich neben anderen Punkten, die ich genannt habe, verunsichert. Aber wie gesagt, es könnte ja auch schiefgehen. Und dann käme das ganze Gegenteil dabei
heraus. Genau, es ist eine Wette ins Ungewisse, die man dabei abschließt. Aber nochmal, auch ich bin hier gespalten. Ich habe hier
auch keine klare Tendenz. Das ist selten. Eigentlich entscheide ich mich gerne, aber ich kann kann mich hier nicht richtig entscheiden.
So, aber ich wollte also, noch du hattest einen zweiten, du hattest hinweisen. Noch einen anderen oder ja. sozusagen eine andere Idee, die dir im Kopf herumspukte.
Ja, nee, die Idee hat eine andere und es gibt es über 1 Million Unterschriften, Herrn Höcke, die bürgerlichen Ehrenrechte nach Artikel 18 des Grundgesetzes zu entziehen. Das ist meines Erachtens schon 1 oder 2 Mal geschehen, das weiß ich jetzt nicht, das muss ich noch eruieren. Und das ist interessant, das kann ja nur das Bundesverfassungsgericht entscheiden und das ist richtig vorgesehen im Artikel 18 des Grundgesetzes. Mhm. Da wäre selbst bei einer Niederlage das nicht so tragisch, ehrlich gesagt. Aber da glaube ich nicht an eine Niederlage. Und das wäre natürlich ein spannendes Signal an die Bevölkerung, auch an die AfD, dass bei einer bestimmten Grenzüberschreitung ein Stoppzeichen gesetzt wird. Und Höcke überschreitet die Grenzen. Also ich will
ja, Höcke ist eine wandelnde Grenzüberschreitung im Grunde also jede, mit jeder Äußerung, die er von ja. sich gibt. Aber
die Idee ist. Ich finde es ja erstmal nur spannend. Ja. Ich finde die Idee interessant und ich finde es auch sehr gut, dass über 1 Million Leute das schon unterschrieben haben. Das sind ja nun nicht wenige.
Wobei ein Gericht sich von Unterschriften in der Regel nicht beeindrucken lässt. Und ich glaube, dass die Hürden gewaltig sind, um zu einer ja. solchen Entscheidung zu kommen. Wir sprechen am Ende, wenn man so will, von Grundrechte entziehen, nicht? Also das ist und...
Ja, einer einzelnen Person.
Einer einzelnen Person, aber bei mir ist das Jurastudium lange, lange her, aber ich glaube, dass man hier schon gewaltige Barrieren zu überwinden hat.
Ja.
Aber ich bin natürlich bei einem Punkt dabei. Es ist, selbst wenn das scheitern sollte, wenn es gelingen sollte, wäre es ein sehr starkes Signal. Wenn es scheitern sollte, ist es nicht so dramatisch wie letztlich das Einkassieren eines Verbotsantrages. Und richtig. Also des Parteiverbots.
Vor allen Dingen, wenn die selbst wenn es scheitert und die sagen, also das spricht dafür, das spricht dafür, das spricht dafür, aber noch muss man sehen, das und das, aber wenn er die Grenze überschreitet, dann ist wirklich der Fall gegeben. Also du kannst ja auch so ein Urteil bekommen, zu Herrn Höcke, sage ich mal, wo die Leute durchaus sehen, welche Gefahr besteht, wann der Artikel 18 des Grundgesetzes diesbezüglich erfüllt sein kann. Und weißt du, was ich auch spannend finde? Die Leute lesen ja nicht jeden Tag das Grundgesetz. Wie dann plötzlich wieder so eine Idee aus dem Grundgesetz heraus entsteht, daran sieht man schon, dass das wirklich ein gutes Gesetz ist, wenn die Leute sagen, Mensch, da gibt's doch noch den Artikel 18. Den könnte man doch mal gegen diesen Höcke probieren. Und da trifft man auch nicht in einer dramatischen Art und Weise die Wählerinnen und Wähler der AfD, sondern da zieht man ja einfach nur eine Grenze. Aber du hast recht, ob es gelänge, weiß ich nicht. Die Hürden sind hoch. Das muss ja auch hoch sein. Wir können ja hier nicht so leichtfertig jemandem seine bürgerlichen Ehrenrechte entziehen. Aber immerhin, er durfte nicht mehr wählen und durfte vor allen Dingen nicht mehr gewählt werden. Und ein Einzelner, der täglich überzieht, und deshalb nicht die Zahl der Unterschriften, die freut mich ja nicht wegen des juristischen Erfolgs, der damit verbunden sein soll, sondern es freut mich, wie viele plötzlich sagen, Leute, hier ist eine Entwicklung eingeleitet worden in Deutschland, wo wir eine Grenze ziehen müssen, egal welche. Und dass sie sagen, ja, also der Rahmen von CSU bis Linke geht ja in Ordnung, aber weiter muss es nicht gehen. Und das finde ich auch ganz okay von diesen Teilen der Bevölkerung.
Ja, und wir dürfen nicht vergessen, natürlich sind 20-30% eine bedrückende oder erschreckende Zahl, die sich hier in kürzester Zeit herausgebildet hat. Aber wir sprechen gleichzeitig auch von 70-80% der Menschen, die das weiterhin strikt ablehnen.
Und ja, das sage ich auch immer bei den 30%, dass also 70% das Ganze nicht wollen. Die darf man ja nicht vergessen.
Die darf man nicht vergessen, aber die muss man auch, und jetzt sind wir wieder dort, wo wir zu Beginn waren, die muss man eben auch durch kluge, vorausschauende und entsprechend klare Politik beeindrucken. Und, ja. Und man muss aus dieser Reaktionsfalle herauskommen. Und ich bin ja wirklich auch der Meinung, dass man diesen Ansatz, dass man jene, die man ablehnt, in einer Demokratie, und in einer Demokratie muss man viel aushalten, am wenigsten damit stellt, indem man sie totschweigt, sondern indem man ihnen wirklich mit offenem Visier begegnet. Und es ist auch nicht ganz unproblematisch, dass viele Vertreter, zu viele Vertreter der etablierten Parteien sich davor scheuen, sich auf ein Podium zu setzen mit AfD-Vertretern und da tatsächlich die inhaltliche Auseinandersetzung zu suchen. Und wir haben am Anfang darauf hingewiesen, die inhaltliche Auseinandersetzung kann man gewinnen. Und man müsste und man sollte sie auch gewinnen. Und wenn man bei gewissen Themen, beginnt, etwas schlurig oder fahrig zu werden, dann muss man eben entsprechend vorbereitet in solche Auseinandersetzungen gehen. Aber sich zu drücken und zu sagen, ich finde es eklig, mich mit so jemandem auf ein Podium zu setzen, ist keine Lösung. Und das ist etwas, was die Menschen auch draußen nicht überzeugt, sondern sie wollen überzeugt werden und sie wollen inhaltlich überzeugt werden. Und schließt sich hier wieder so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Das ist das Wesentliche. Empörung und Entsetzen alleine reicht nicht. Und am Ende muss das Vertrauen wieder gewonnen werden. Und auch unter den 70% sind natürlich auch viele, die, sagen wir mal, immer wieder ihre Vertrauensprobleme haben. Sonst würden sie sich auch nicht unterschiedlichen Parteien zuwenden. Aber die sich in der Mitte zu Hause fühlen. Aber das Zuhausefühlen kann nur gelingen, wenn es tatsächlich dann auch mit Sanz gefüllt wird.
Ich wollte noch eins sagen. Menschen, die sich ausgegrenzt fühlen, aus welchen Gründen auch immer, neigen dazu, die AfD zu wählen, weil die angeblich auch ausgegrenzt ist. In Wirklichkeit hat die Redezeiten, von denen meine Partei nur träumen kann, ich bin ja im Augenblick fraktionsloser Abgeordneter, das kannst du nur ganz vergessen, die längste Redezeit, die ich kriege, ist 2 Minuten, ja, oder so. Und
das muss für dich schon besonders schmerzlich sein. Also in 2 Minuten...
Im Gegenteil. Hm? Das zwingt mich zu konzentrieren auf ein oder zwei Aussagen. Also entweder habe ich gerne eine lange Redezeit oder eine ganz kurze, weil beides ist eine Herausforderung. Also
da müssen wir mal einen Podcast,
produzieren,
lieber Gregor, wo wir beide nur 2 Minuten haben, dann ist der nach 4 Minuten vorbei und das muss aber dann inhaltlich so stark sein, dass jeder sagt, das war das Beste, was wir hier abgeliefert haben.
Ja, wir können ja 10 Themen nehmen, immer 2 Minuten. Das wird spannend. Das habe ich mal vorgeschlagen zur Belebung des Bundestages, dass es eingeführt wird in der Geschäftsordnung. Damals habe ich gesagt, zum Beispiel Kauder und Gysi, also Kauder als Fraktionsvorsitzender CDU, CSU, ich als damals Fraktionsvorsitzender der Linken, und dann in der nächsten Woche 2 andere, dass wir 10 Minuten haben zum Streiten. Jeder hat immer 1 Minute zum Argument und knallhart unterbricht die Präsidentin oder der Präsident nach 1 Minute. Und wir beide kommen nicht umhin, auf die Argumente des anderen einzugehen. Denn wenn er antwortet und er lässt mein Argument, sage ich weg, Sie sind wieder nicht auf das Argument so und so eingegangen. Und das geht nicht. Aber sowas wollen die nicht. Ja. Dabei würde es das Leben im Bundestag eitern.
Ich wollte noch was anderes sagen. Wäre das schön gewesen. Davon können wir weiter nur träumen. Und wie viele gibt es denn eigentlich noch, die schlagfertig tatsächlich auf ein Argument antworten können und nicht einfach nur mit ihren vorbereiteten Reden?
Ja, und zwar, weißt du, unmittelbar. Mhm. Das ist ja das Wichtige. Aber lass mich noch eins sagen. Und die AfD tut immer so, als ob sie ausgegrenzt ist. Es gibt 2 Sachen. Sie findet keine absolute Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, die eine Vizepräsidentin oder einen Vizepräsidenten von ihr wählen. Und sie findet keine absolute Mehrheit des Bundestages, die ein Mitglied des Geheimdienstausschusses von der AfD wählen. Das ist alles. Ansonsten hat sie alle Rechte, die es dort gibt. Sie beantragt aktuelle Stunden, sie macht Gesetzesanträge etc. Sie ist ja auch ständig in den Medien. Also in den Politik-Talkshows sitzen ja häufig auch Vertreter und Vertreter der AfD, sodass es dieses Bild, dass die vollständig ausgegrenzt sei, nicht akzeptieren kann. Und dass man eine absolute Mehrheit nicht leicht gewinnen kann, da habe ich auch meine Erfahrung gemacht. Und ich weiß auch, wie schwierig das ist. Und deshalb muss man dieses Bild auch zerstören. Also dieses Bild, sie sei eine Friedenspartei, muss man zerstören. Dieses Bild, sie sei ausgegrenzt, muss man zerstören. Aber das Wichtigste ist, inhaltlich Lösungen anzubieten, wo die Leute sagen, den Weg gehe ich mit. Und das fehlt. Ja, und das fehlt im Augenblick in besonderem Maße.
Und der Märtyrerstatus ist tatsächlich sehr überschaubar. Ja. Aber man muss ihnen zugestehen, sie bedienen das sehr geschickt und sie sind sehr viel geschickter als viele andere Parteien, was das Nutzen neuer Medien anbelangt und haben da tatsächlich sich eine Kompetenz angeeignet, die teilweise auch atemberaubend ist. Atemberaubend
du
für uns.
Du musst sagen, Gregor, deshalb machen wir beide doch jetzt auch einen Podcast,
genau,
weil wir das nutzen wollen.
Ja, und natürlich, weil wir den Begriff Podcast global etablieren wollen. Da sind wir auf guten Wege, auf guten Wege, was das
statt
anbelangt.
Podcast,
auf noch besserem Wege mit dem Podcast sind wir, wenn wir von Ihnen immer wieder auch Zuschriften bekommen, was Sie von uns nicht hören oder hören wollen und was Sie an uns gut finden in diesem Podcast und was Sie tatsächlich nicht so erbaulich finden, wobei wir uns natürlich wie immer über Ersteres mehr freuen. Und wenn Sie uns schreiben wollen und wenn Sie uns mitteilen wollen, wie Sie letztlich uns wahrnehmen, dann können Sie das über eine Adresse, die Ihnen der Gregor heute nicht mitteilen wird, weil ich ihn kruspeln höre. Er holt irgendwo aus seinem dicken Aktenkoffer, den er gelegentlich mit sich herumschleppt, einen Zettel, auf den nämlich
draufsteht. Nein, es geht um die nächste Folge, die wir besprechen.
Aha.
Ich kenne die Adresse.
Ich bin mir relativ sicher. Jetzt kommst du. Okay, hast du es dir gemerkt?
Also nochmal, GGG. Ja, lass dir mich das jetzt sagen oder nicht nochmal. GGG@openminds.media.
Sehen Sie mal, das klang so flüssig.
GGG@openminds.media.
Wenn Sie sich das Ganze,
habe ich natürlich abgelesen.
Genau, wenn Sie sich das Ganze nämlich auf YouTube anschauen, was Sie können, diese Sendung, dann werden Sie auch gesehen haben, dass er es natürlich abgelesen hat. Ich hätte es allerdings auch abgelesen, weil über das neue Jahr und die Weihnachtstage zumindest meine Gehirnzellen nicht gewachsen sind. Und
wir üben weiter und wir üben uns auch darin, Ihnen hoffentlich nächste Woche wieder eine gute Folge bieten zu können. In dem Sinne, alles Gute und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.